Wir lesen ein Gotteswort vor dem Gebet aus dem Propheten Jesaja 51, vielleicht die ersten Verse. Hier spricht Gott: Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Brunnenhöhlung, aus der ihr ausgegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die unter Schmerzen euch geboren hat. Denn er war nur ein Einzelner, als ich ihn berief. Aber ich habe ihn gesegnet und zahlreich gemacht. Denn Trost hat der Herr für Zion, Trost für alle seine Trümmerstätten, und wird seine Wüstenei zu einem Paradies machen und seine Steppe zu einem Gottesgarten. Jubel und Freude wird sich in ihm einfinden, Danklied und Saitenspiel. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Denn Belehrung wird von mir ausgehen, und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil im Anzug, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich geht das Hoffen der Meeresländer, und auf meinen Arm ihr Harren. Hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen, und ihre Bewohner werden wie Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie zerfressen und wie Wolle wird die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird ewig bestehen und mein Heil von Geschlecht zu Geschlecht. Dank sei unserem Gott für diese kostbaren Verheißungsworte. Wir wissen und glauben, jedes Wort, welches unser Gott geredet hat, wird sich erfüllen. Und wir sehen, vieles hat sich schon erfüllt, was er geredet hat. Das andere steht noch aus. Aber wir sind guter Zuversicht und voll des Glaubens, dass sich alles erfüllen wird. Und dafür sind wir so froh und so dankbar, dass wir heute Abend wiederum auf ihn blicken dürfen und auch auf ihn hören, denn wir wissen, die Belehrung geht von ihm aus. Er belehrt sein Volk. Können wir es sagen oder nicht? Er tut es bis in unseren Tagen. Und dafür sind wir froh und dankbar. Er wird auch heute Abend uns das schenken, was er für uns vorersehen hat. Und dafür wollen wir ihm schon jetzt danken. Lasst uns dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir gemeinsam heute Abend, Herr, für dein teures und heiliges Wort. Du hast uns zugerufen: Höret auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt. Ihr, die ihr den Herrn sucht. Treuer Gott, auf wen sollten wir warten? Auf wen unsere Blicke richten, wenn nicht auf dich alleine, Herr? Auf wen sollten wir hören, wenn nicht auf dein Wort, Herr, das du uns bereitet hast, Herr, für diese Zeit, für diese Stunde, für diese Augenblicke, Herr? Wir sind so froh und so dankbar, Herr, dass wir dein Wort empfangen durften, nicht aus Verdienst, sondern aus Gnaden hast es uns zuteil werden lassen. Wir danken dir dafür, wir beten dich an, Herr, und bitten dich, o treuer Gott, sei auch heute Abend gegenwärtig, o Herr. Das ist unser inniges Verlangen, o Herr. Das ist unser Gebet, Herr. Das ist unsere Bitte, Herr. Du weißt, wozu wir gekommen sind, Herr. Es ist nicht aus Gewohnheit, Herr. Nein, treuer Gott, schenk Gnade, Herr, dass wir das aufnehmen, was du zu uns reden wirst. O Herr, durch dein teures und heiliges Wort. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Nimm ihn die Ehre, nimm ihn den Lobpreis aus unser aller Herz und Mund, ist mein Gebet. Und ich bitte dich, Herr, sei auch mit meinem Bruder, Herr. Schenke ihm deine Gnade und deine Kraft heute Abend, Herr. Lass mächtig dein Wort zu uns reden. Und wenn es so scharf ist, Herr, wie ein zweischneidig Schwert, Herr, aber möge es hindurchdringen und möge scheiden, Herr, alles, was nicht von dir ist, Herr. Wir beten dich an und rühmen deinen Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Wir sind dankbar, dass wir unter dem Schall seines Wortes sein dürfen, mit Gott reden und wissen, dass er mit uns redet und dass wir sein Wort nicht nur hören, sondern glauben, von Herzen glauben. Bruder Brenim hat die Bibelstelle aus Johannes 5, 24, ist das wohl, oft genug betont. Da steht, wer mein Wort hört und dem glaubt, der an mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Amen. Und Bruder Brenim sagte, zur Zeit Jesu haben viele sein Wort gehört, mit diesen Ohren. Aber das bedeutet es nicht, sondern wirklich in ihrem Herzen. Nicht nur hier akustisch hören, sondern von Herzen hören, aufnehmen und glauben. Ich habe Grüße abzugeben und er hat am Telefon das gesagt, was bereits betont wurde, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Er rief ins Telefon hinein und sagte, Bruder Frank, ich habe eine Rundreise gemacht und ich muss dir sagen, ich habe erfahren und erleben dürfen, dass alle Kinder Gottes von Gott gelehrt werden. Und wir können uns mitfreuen. Wisst ihr, wenn wir glauben wollen, was die Baptistengemeinde lehrt, können wir dort ja hingehen. Und wenn wir glauben wollen, was alle anderen lehren, können wir auch dahin gehen. Aber wenn wir glauben wollen und können, dass Belehrung von Gott ausgegangen ist, dann müssen wir unter dem Schall dieser göttlichen Belehrung sitzen und nicht unsere Gedanken zurückgehen lassen, sondern uns in das vertiefen, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Amen. Es hat keinen Sinn, zu sagen, ich glaube die Endzeitbotschaft und das, was Gott geredet hat, und dann mit allen alten Argumenten, die gar nichts mit der Botschaft zu tun haben, immer wieder aufzufahren. Nein, man muss aufräumen mit Altem, ehe man Neues empfangen kann. Wenn ich eine Sache in Händen halte, eine Brille, und der Gedanke kam mir, als ich dort saß, ich gucke mit Brille, sehe nicht, ich schaue ohne, sehe noch schlechter, aber wenn ich eine bessere haben will, muss ich die, die mir nicht mehr passt, ablegen und mir eine neue verschreiben lassen und dann werde ich wieder gut sehen. Man muss das eine ablegen, um das andere annehmen zu können. Man wird nicht zwei Dinge zur gleichen Zeit in Händen halten können. Dann kann es nämlich passieren, dass man gar nichts hat am Schluss. Nun, wir sind so dankbar für das, was Gott tut und sind betrübt über das, was der Feind tut. Aber mein Schwager, der tröstet mich so, wann immer Gott ihn dazu leitet. Und es gibt im Moment keinen, der mich innerlich so stärkt und aufbaut wie er. Und wir sprechen dann in Englisch. Und ihr wisst, die englische Sprache ist eine gesegnete Sprache. Und wenn er dann ins Telefon reinruft, Satan ist ein Lügner und Gott ist wahrhaftig, dann klingt das so an meinem Ende, einfach wie himmlische Musik. Und das stimmt auch, das dürfen wir von ganzem Herzen sagen. Gott ist wahrhaftig. Was er gesagt hat, stimmt. Und was Satan sagt, hat noch nie gestimmt. Mit halben Wahrheiten ist er schon manchmal umgegangen. Das stimmt. Aber nie mit ganzen Wahrheiten. Und eine halbe Wahrheit stellt der Teufel auf den Kopf und macht sie zur ganzen Lüge. Und was hat auch da Bruder Brenim gesagt? Er sagt, die schlimmste Lüge ist die, dass man, was hat er sogar? Ich glaube, 99% Wahrheit nimmt und dann 1% Lüge hinzutut. Und dann daraus eine Geschichte macht. Das wird dann eine ganz schlimme Sache. Aber wir sind ja heute hier, um nicht über das zu reden, was der Feind tut. Das wird ja sowieso noch schlimmer werden. Darauf müssen wir uns alle gefasst machen. Ich in ganz besonderer Weise. Aber Gott wird ja auch nicht schweigen, sondern reden und wirken. Wir haben es hier gesagt und glauben es auch, dass Gottes Worte und Gottes Taten immer übereinstimmen. Und wenn wir den Verlauf der Geschichte betrachten, dann musste sein Volk Israel auch schwere Wege gehen. Die schwersten Wege, die ein Volk gegangen ist, ging das Volk Israel. Und nur, weil Gott mit ihm etwas vorhatte. Der schwerste Weg war der Weg aller Propheten. Nicht der Priester, nicht der Leviten. Mit denen war alles immer in Ordnung. Aber die Propheten mussten schwere Wege gehen. Der Herr sagt nicht, wo wäre ein Priester, den ihr nicht verfolgt, oder ein Levit, den ihr nicht gesteinigt hättet. Das sagt er nicht. Er sagt, wo wäre ein Prophet, den ihr nicht verfolgt, und ein von Gott Gesandter, den ihr nicht gesteinigt hättet. Die Priester, die hat doch kein Mensch gesteinigt. Die waren angesehen unter dem Volk. Und damit war für sie die Sache gelaufen. Aber die Propheten, die Männer Gottes, die im Auftrage des Herrn geredet und gewirkt haben, über sie brach alles herein. In einem solchen Ausmaß, wir können es ja in der Heiligen Schrift nachlesen, dass der Herr sagen musste, von dem gerechten Blut der Abels ist alles Blut der Heiligen vergossen worden. Bis hin zu dem Blute des Zacharias, der sogar vor dem Brandopferaltar im Hause Gottes ermordet worden ist. Von den Ungläubigen? Nein. Behalten wir es für uns. Wollen wir gar keinem sagen. Es ist vieles im Hause Gottes geschehen. Und das vom Volke Gottes, das unter falsche Inspiration kam. Männer Gottes, die unter der wirklichen Inspiration des Geistes Gottes stehen, werden immer zur Auferbauung der Gemeinde beitragen. Es gibt keinen Dienst, den Gott in die Gemeinde zur Zerstörung sendet. Das gibt es nicht. Gott hat gesetzt in die Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten. Wozu? Um die Heiligen zuzurichten, tüchtig zu machen für den Dienst in der Gemeinde. Gott baut auf. Überall da, wo der Herr reden, wo er wirken kann, wird er treu sein zu seinem Worte. Er sagte, ich will bauen meine Gemeinde. Und wen er gebraucht, der wird dazu verwendet, seine Gemeinde mit aufzubauen. Das ist Ja und Amen. Das ist Gottes heiliges Wort. Mir ist hier aufgefallen, dass der Herr nicht allgemein, sondern ganz zielbewusst redet. Er sagt hier in Vers 3, den Trost hat der Herr für Zion. Trost für alle seine Trümmerstätten. nicht für deine, meine oder andere Leute, sondern für seine Trümmerstätten und wird seine Wüstenei zu einem Paradies machen. Nicht die Wüstenei irgendeines, einer Gemeinde, Denomination oder sonst jemand, sondern seine Wüste wird er zu einem Paradies machen. Er ist doch um gar nichts anderes bekümmert, als um das, was als Hauptanliegen im gesamten Heilsratschluss Gottes enthalten ist. Und im Alten Testament war es sein natürliches Bundesvolk und im Neuen ist es die Gemeinde. Und so wie das Volk Israel zu einer Wüste wurde, aber es ist immer Gottes Volk geblieben. Gott kann sich nicht verleugnen. Er wird über 6000 Mal als Gott Israels bezeichnet. Wie kann er das leugnen? Er hat es selber gesagt. Und er ist und bleibt der Gott Israels. Und hier sagt er, dass er seine Trümmerstätten aufbauen und seine Wüstenei zu einem Paradies machen und seine Steppe zu einem Gottesgarten. Es geht immer um sein Werk, nicht um das, was Menschen tun, sondern um das, was er tun möchte. Und dann sagt er, horcht auf mich, du mein Volk, nicht ein Volk, mein Volk. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Nicht eine Gemeinde. Gott ist ein persönlicher Gott. Wir sind seine Kinder, Söhne und Töchter, sein Volk, seine Gemeinde. Er redet mit uns. Er spricht uns ganz persönlich ein. Unsere Trümmerstätten sind seine Trümmerstätten. Unsere Wüste ist seine Wüste. Unsere Not ist seine Not. Wir sind doch in seinen Händen. Wir gehören uns nicht mehr. Er hat uns erkauft. Wir gehören ihm. Wir sind sein Eigentum. Stimmt's oder nicht? Und deshalb geht es um ihn. Es geht um das, was er tun will. Horcht auf mich, du mein Volk, und schenkt mir Gehör, ihr meine Volksgemeinde. Alle, die von Gott gelehrt werden möchten, müssen auf seine Stimme hören und die Belehrung aus seinem Munde empfangen. Und wie ich es manchmal schon gesagt habe, die geistliche Speise ist so wie auch die irdische. Wer von euch möchte, dass man ihm so das, was der Betreffende essen soll, vorkaut? Das möchte keiner. Uns würde übel werden. Jeder möchte sich hinsetzen und frisch zu sich nehmen, was ihm auf den Tisch gesetzt wurde. Wenn einer mir vorkauen wollte, was ich essen sollte, dann wäre mir übel dabei. Ich würde sagen, behalte es für dich. Und so ist das auch im Geistlichen. Wie viele maßen sich an, vorzukauen, und dann geben sie es den Leuten. Warum spricht Gott durch den Propheten Jesaja in Kapitel 28? Alle Tische sind voll Gespei und voll Unflat. Was war es? Die Leute haben das, was ihnen so nicht von sich gegeben. Das will Gott nicht. Gott will, dass sein Wort rein und heilig an uns ergeht. Und nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und nur so kommen wir zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn du das, was du gegessen hast, mir dann wiedergeben willst, das haut alles nicht hin. Wir müssen ein jeder einzeln vor dem Herrn stehen und gemeinsam vor sein Angesicht treten und ihn so erleben, wie er es gesagt hat. Horcht auf mich, du mein Volk, nicht ein Volk, mein Volk, und schenkt mir Gehör, nicht irgendjemandem, sondern mir, ihr, meine Volksgemeinde, denn Belehrung wird von mir ausgehen. Ich bin der Überzeugung, wie wir es oft genug gehört haben, dass das Wort durch die Propheten ergangen ist. Und sie haben es nicht mit eigenen Gedanken vermischt und dann wiedergegeben, sondern Gott hat direkt durch sie gesprochen. Und wir sind an nichts anderem interessiert, als an dem Wort, das frisch vom Throne ausgegangen ist und uns erreicht hat. Wir brauchen niemanden, der uns das noch deutet, denn in der göttlichen Belehrung ist ja schon Klarheit für uns. In der Offenbarung des Wortes ist ja schon das, was wir benötigt haben. Denn das Wort Offenbarung besagt ja schon, dass es enthüllt wurde. Und eine Offenbarung offenbaren, dafür brauchen wir keine mehr. Offenbarung ist schon Offenbarung. Da braucht niemand irgendjemanden zu besuchen und sagen, ja, du verstehst aber diese Offenbarung nicht. Vielleicht versteht sie der Betreffende nicht. Man muss es doch Gott überlassen, wem er das Verständnis für die Schrift öffnet, wessen Herz aufgetan und wessen Herz verstockt wird. Auch das ist in den Händen Gottes. Der Herr hat gesagt, verstocket nicht euer Herz, wenn ich zu euch rede, und dasselbe trifft auch jetzt wieder zu. Und dann heißt es, und mein Recht will ich zur Erleuchtung der Völker feststellen. Nicht unser Recht, sondern sein Recht. Alles kommt von ihm und führt auch wieder zu ihm. Hebt eure Augen zum Himmel empor und blickt zur Erde unten, denn der Himmel wird wie Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und ihre Bewohner wie Mücken hinsterben. Merkt ihr, wie auch hier erstes und zweites Kommen des Herrn schon wieder gemeinsam gegeben wird in der Heiligen Schrift? Da wird schon gesprochen, der Himmel wird zergehen. Und die Menschen werden sterben und wie es hier heißt, die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Bewohner werden wie Mücken hinsterben. Aber mein Heil wird ewig bestehen und meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Wessen Gerechtigkeit? Seine. Seine Gerechtigkeit, sein Heil, seine Gnade. Alles, was wir haben, ist uns von ihm zuteil geworden. Und wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Der denke nicht bei sich selber, nun gut, ich hab es. Gott hat dich. Gott hat dich gesucht, gefunden und zu sich gezogen aus lauter Liebe und hat dich bei deinem Namen gerufen, damit du sein kannst. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt. Er sagt hier, meine Gerechtigkeit nicht hinfällig werden. Hier geht es um die Gerechtigkeit Gottes und zu denen, die von Gott durch Jesus Christus gerechtfertigt worden sind. Für sie gilt Vers 7. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt. Du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt. Welch wunderbaren Worte, die uns hier zugerufen werden. Und bedenken wir eines, der Herr ist es, der heute zu uns spricht. Und ich stelle mir manchmal die Frage, wie es uns ergehen würde, wenn wir den Herrn vor uns sehen und seine Worte vernehmen könnten. Was würde da in unserem Herzen vor sich gehen? Wie würden wir jedes Wort glauben? Was würde in uns geschehen, wenn wir unseren Herrn wirklich so vor uns sehen und seine Stimme hören würden? Es würde brennen, das wäre doch gar kein Ausdruck. Es wäre um uns geschehen. Wir wären überwältigt, die Gnade zu erkennen, dass er mit uns redet. Und ihr Lieben, der Sinn und Zweck der Verkündigung des Wortes Gottes besteht darin, dass der Geist Gottes das Wort so lebendig und in dem Augenblick so frisch für dich und mich macht, dass wir es neu hören und wissen, Gott ist gegenwärtig, um mit uns zu reden. Alle anderen werden nicht darauf hören. Sie werden in eigene Gerechtigkeit dahingehen. Höret auf mich, die ihr die Gerechtigkeit kennt und liebt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz wohnt. Fürchtet euch nicht vor dem Hohn von Menschen und erschreckt nicht vor ihren Schmähreden. Und dann wird's ja gesagt, was geschehen wird. Möge Gott uns ins Herz hineinschreiben, dass wir nicht uns selber gehören, sondern ihm, weil er uns erkauft hat. Wir möchten nicht nur eine Gemeinde sein, wir möchten seine Gemeinde sein. Wir möchten nicht nur hören, sondern ihn hören. Keine Deutung vernehmen, sondern die klaren Offenbarungsworte unseres Gottes. Und wenn Gott Klarheit schenkt, dann bedarf es keines Menschen, der da noch mehr Klarheit geben könnte, als Gott gegeben hat. Wisst ihr, was dann in Erfüllung geht? Das mag hier nicht ganz herpassen. Aber wie oft hört man's doch im Volksmund, sämtliche Klarheiten beseitigt. Ja? Wenn Menschen miteinander sprechen, dann drehen sie dieses um, anstatt zu sagen, alle Unklarheiten beseitigt, dann sagt man so schön, alle Klarheiten beseitigt. Da, wo Menschen reden, werden Klarheiten beseitigt. Da, wo Gott redet, werden Unklarheiten geklärt. Und durch die göttliche Klärung, durch die Offenbarung, kommt Klarheit in deinem und in meinem Herzen. Alles andere können wir von jetzt ab hinter uns zurücklassen und vorwärts schauen im Glauben, denn Gott stellt seinen Anspruch auf sein Volk. Davon sind wir von Herzen überzeugt. Vielleicht passt sogar das Wort dazu, das ich aus 2. Thessalonicher 1 gelesen habe, gerade vorhin. 2. Thessalonicher 1. Hier steht von Vers 1 oder in Vers 1, senden unseren Gruß der Gemeinde der Thessaloniker in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Menschen, über die Gottes Gnade gekommen ist, über ihnen ist auch der Friede Gottes. Friede auf Erden in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Manche Übersetzungen sagen dort einfach Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Aber auch in dieser Übersetzung und im Grundtext Friede auf Erden, in den Menschen des göttlichen Wohlgefallens, in den Menschen, die Frieden mit Gott gefunden haben, Menschen, die von Gott begnadigt worden sind. Und an diese hat Paulus diesen Gruß geschrieben. Gnade und Friede sei mit euch. Mit wem? Mit denen, die von Gott begnadigt und Frieden mit Gott gefunden haben. An sie ist das Wort Gottes gerichtet. Nur sie werden es aufnehmen. Alle anderen sind schon da, wo andere noch hinkommen möchten. Wäre es nur so, dann wollten wir darüber froh sein. In Vers 3 steht, wir sind Gott allezeit dankbar für euch, liebe Brüder, verpflichtet, das ist recht und billig, weil euer Glaube überaus kräftig wächst. Und die brüderliche Liebe bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Nicht nur bei einigen, sondern bei jedem Einzelnen von euch allen. Wer von Gott begnadigt, wer Frieden mit Gott gefunden, wer zu seinem Volke gehört, wer auf seine Stimme hört und von Herzen glaubt, in dem muss Gottes Geist und Gottes Wort und das Blut wirksam sein, bis das alles entstanden ist, was Gott sich zu tun vorgenommen hat. Hier heißt es, weil euer Glaube überaus kräftig wächst. Wo kann der Glaube wachsen? Je kräftiger das Wort, das Gott zu uns redet, umso mächtiger der Glaube, der durch den Geist unter der Predigt in deinem und in meinem Herzen bewirkt werden kann. In den Tagen der Reformation, wo von dem Worte Gottes nur ein wenig kundgetan wurde, war der Glaube entsprechend. Der Glaube war zu allen Zeiten entsprechend dem Wort, das gepredigt wurde, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Darüber konnten die Menschen in keiner Zeit hinausgehen. Aber wir können nicht unter unserem Niveau zurückbleiben, sondern müssen auch im Glauben auf den neuesten Stand gebracht werden, wie wir durch die Verkündigung auf den neuesten Stand von Gott gebracht worden sind. Das müssen wir glauben. Es wird uns nicht helfen, wenn das gehörte Wort nicht mit dem Glauben wirklich verbunden werden kann. Und das schon unter der Predigt. Weiter heißt es, und die brüderliche Liebe bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Jetzt wollen wir uns anschauen, und fragen, ob das so zutrifft. Was hier geschrieben steht, das stimmt. Aber stimmt das, was geschrieben steht, auch in deinem und meinem Leben? Ist es wahr geworden in uns? Denn es gibt ja auch noch eine Bibelstelle, die sich auch an Leuten erfüllt, und zwar an Gläubigen. Und die Liebe wird in vielen erkalten. Und sie werden einander überantworten und vor die Gerichte tun und so weiter. Und wenn die Liebe erkalten soll, dann muss sie ja einmal da gewesen sein. Wenn es kalt werden soll, muss es einmal heiß gewesen sein. dann muss das Feuer Gottes gebrannt haben. Wo der Ofen nicht gebrannt hat, kann er nicht ausgehen. Es sind also zwei Gruppen. In der einen Gruppe heißt es, die Liebe oder von der einen, die Liebe wird in vielen erkalten. Von der anderen, dass diese göttliche Liebe, die sich als Bruderliebe offenbart, bei euch allen zunimmt. Irgendwann ist eine Trennungslinie. Von dem Zeitpunkt nimmt's bei den einen ab und bei den anderen zu. Und die Kluft wird immer größer und immer größer, bis beides seinen Höhepunkt erreicht haben wird. Und vertun wir uns nicht, wir haben es immer wieder gesagt, dass wir uns jetzt in einem prophetischen Zeitalter befinden. In der Zeit des absoluten Endes. Und die Dinge, die für die Endzeit vorausgesagt wurden, müssen sich in jeder Weise erfüllen. An die von Gott Begnadigten, an diejenigen, die Frieden mit Gott gefunden haben, deren Glaube kräftig wächst, bei ihnen nimmt auch die Bruderliebe, nämlich bei jedem Einzelnen von allen zu, so dass wir selbst uns in den Gemeinden Gottes euer rühmen wegen eurer Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und den Leiden, die ihr zu erdulden habt. Diese Dinge werden ja auf eine Bewährungsprobe gestellt. Theorie ist eine Sache, dann aber kommt die Bewährungsprobe. Und es heißt hier, von dieser Prüfung, durch die wir alle hindurchgehen müssen, es heißt, in Glaubenstreue und in Standhaftigkeit in allen euren Verfolgungen und Leiden, die ihr zu erdulden habt. Die einen erdulden und die anderen schauen zu. Aber diejenigen, die von Gott gerufen worden sind und nicht nur sondern berufen und auserwählt, sie werden das Wort, das für die Auserwählten bestimmt ist, hören, glauben und erleben. Und wenn dazu Verfolgungen gehören, Leiden und was immer es sein mag, dann dürfen wir uns nicht beklagen, sondern dankbar sein, dass wir das alles durchmachen können. Wisst ihr, ich bin auch nur ein Mensch und könnte manchmal wirklich Klagelieder singen anstatt Psalmen. Aber die Heilige Schrift sagt uns doch deutlich, saget Gott Dank in jeder Lage für alles. Ja, für das Gute, da können wir alle danken, reiben uns die Hände und die Sache geht in Ordnung. Aber Gott prüft uns ja, was uns wertvoller ist. Und ich sage euch schon jetzt, das, was Gott uns bereitet hat, ist viel mehr als das, was Menschen uns zufügen können. Und die vorübergehende Trübsal kann doch nicht mit der unvergleichlichen Herrlichkeit Gottes auch nur einen Augenblick nebeneinander gestellt oder verglichen werden. Warum nicht? Weil wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare tun. Hier heißt es so wunderbar, von eurem Glaubensstand oder Standhaftigkeit und Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und den Leiden, die ihr zu erdulden habt. Darin liegt ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes, dass ihr nämlich des Reiches Gottes würdig erachtet werdet, um dessen Willen ihr eben zu leiden habt. Wenn ich mit dem Reiche Gottes nichts zu tun hätte, wenn meine Person von dem geoffenbarten Wort für diese Zeit gelöst werden könnte, dann würde sich niemand um mich kümmern. Dann könnte ich unbeschadet dahin gehen. Wenn die Propheten vom Worte Gottes hätten losgelöst werden können, wäre es ihnen gut gegangen. Aber dann wären sie keine Propheten mehr gewesen. Was nützt uns das Wohlergehen? Und ich habe das schon einige Male gesagt. Lieber mit Gott sterben, als ohne ihn leben. Und dasselbe trifft auf die göttlichen Wahrheiten seines Wortes zu. Wenn man uns das nimmt, was Gott uns gegeben hat, und was unschätzbar ist und uns grundsätzlich alles bedeutet, was bleibt uns dann noch übrig, an dem wir uns erfreuen könnten? Gar nichts. Und deshalb ist die Glaubenstreue und die Standhaftigkeit in allen Verfolgungen, Leiden und Prüfungen, die über uns kommen, notwendig. Und es heißt sogar, darin liegt ein Hinweis auf das gerechte Gericht Gottes, dass ihr nämlich des Reiches Gottes würdig erachtet werdet, um dessen Willen ihr eben zu leiden habt. Denn das entspricht doch sicherlich der Gerechtigkeit Gottes, euren Bedrängern mit Drangsal zu vergelten, euch aber den Bedrängten Erquickung in Gemeinschaft mit uns zuteil werden zu lassen, wenn der Herr Jesus sich vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in loderndem Feuer offenbart, um Vergeltung an denen zu üben, die Gott nicht anerkannt oder die Gott nicht kennen. Und an denen, die das Evangelium unseres Herrn oder dem Evangelium unseres Herrn Jesus kein Gehör geschenkt haben. Der Tag kommt und wir wissen, es kommt beides, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Der Morgen kommt und auch die Nacht. Es kommt die Belohnung. Und es kommt die Vergeltung. Es kommt beides über jeden das, was Gott ihm zugedacht hat. Wenn der Herr sich in loderndem Feuer vom Himmel her mit seinen heiligen Engeln offenbaren wird, dann ergeht das gerechte Gericht über alle Zurückgebliebenen. Und vertun wir uns nicht. Auserwählte werden nie Auserwählte verfolgen. Das ist unmöglich. Wenn Kain und Abel aus dem gleichen Samen gewesen wären, wäre alles in Ordnung gewesen. Nein, wir wollen diese Dinge nicht vermischen, sondern so sehen, wie Gott sie sieht und auch so glauben. Hier ist eine tiefe Belehrung. Weiter heißt es in Vers 9. Diese werden als Strafe ewiges Verderben erleiden, fern vom Angesicht des Herrn und fern von der Herrlichkeit seiner Kraft. Wenn er kommen wird um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Beides wird geschehen. Die einen werden Vergeltung bekommen, weil sie nicht geglaubt haben. Glauben ist eine Sache, oder der Glaube ist nicht jedermanns Ding. So steht es ja geschrieben. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass wir etwas glauben, sondern dass wir so glauben, wie die Schrift sagt, dass wir dem Herrn glauben. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust wohl daran. Auch der Teufel glaubt und zittert. Der Glaube allein, wenn er so ist, wie man ihn selber hat, nützt er keinem Menschen. Der Glaube, den Gott aus der Predigt seines Wortes durch den Geist in unserem Herzen bewirkt, darauf kommt es an. An dem Tage wird der Herr von all den Seinen bewundert werden. Ihr Lieben, die Stunde kommt und wir werden vor Staunen anbetend vor unserem Herrn stehen. Uns werden alle Worte vergehen. Wenn wir unseren Herrn und Erlöser mit unseren eigenen Augen sehen werden. Hier heißt es, wenn er kommen wird, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden. Verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden. Verherrliche mich mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt gegründet war. Und die Antwort lautet, ich habe dich verherrlicht und werde dich abermals verherrlichen. Wenn er wiederkommen wird, um unter denen, die von Herzen geglaubt haben, verherrlicht zu werden, wird er Bewunderung finden. Wir werden vor Staunen nicht mehr wissen, was wir sagen sollen. Welch ein Tag, glorreicher Tag, wird das sein. Bei den anderen wird ja das Gericht kommen, wenn der Herr sich im Feuer offenbart, im Zorn. Aber über die Seinen kommt er ja nicht mit einem vernichtenden Feuer. Er kommt nicht mit Zorn. Er hat ja den Zorn ertragen für alle diejenigen, die er begnadigt, die Frieden mit Gott gefunden haben, aber die dieses Evangelium ablehnen und auf Selbstgerechtigkeit bauen. Sie werden vor Gott nicht bestehen können. Diejenigen, die von Herzen glauben und sich allein auf den Herrn stützen, für sie kommt er, um unter allen seinen Heiligen. Ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Er hat alles für alle getan und dafür sind wir dankbar. Wenn er wiederkommen wird, um unter all seinen Heiligen verherrlicht zu werden, möchte ich dabei sein. Ich möchte dabei sein, wenn er wiederkommt, um unter all den Seinen verherrlicht zu werden. Er trug die Schmach, er wurde angespien, verspottet, verhöhnt, geschlagen, gemartert. Zum Spott hat man ihm eine Dornenkrone aufgetan und ihm gesagt, du bist doch ein König. Also können wir dich schon jetzt krönen. Was hat unser Herr alles über sich ergehen lassen müssen? Aus Liebe zu dir und aus Liebe zu mir. Am Anfang sprach Gott der Herr, als der Fluch gebracht oder gegeben wurde, Dornen und Disteln soll der Ackerboden tragen. Das hat der Herr auf sich genommen. Diese Dornen, die dieser Ackerboden, der unter den Fluch gestellt wurde, dort im Garten Eden nach dem Sündenfall, es hat zeigen sollen, hier ist der gekommen, um den Fluch wegzunehmen. Er wurde nicht mit schönen Girlanden gekrönt, sondern mit Dornen. Ein Zeichen des Fluches, der über den Erdboden gekommen ist. Unser Herr hat vieles erduldet und auf sich genommen, um in seinem Fleischesleibe ans Kreuz zu gehen und dort eine ewig gültige Erlösung zu bewirken für alle, die erlöst werden sollen, die die Gnade Gottes, das Heil und den Frieden Gottes annehmen. Aber diese Menschen sind dem Herrn so wertvoll und er ist ihnen kostbar. Bei ihnen wird er Bewunderung finden an jenem Tage, wenn er wiederkommen wird, um unter all seinen Heiligen verherrlicht zu werden. Die Vollendung der Verherrlichung Gottes wird unter all seinen Heiligen stattfinden und nicht früher. Der Herr wartet, bis diese Zeit, bis diese Stunde geschlagen hat. Und dann kommt er wieder, um sich zu offenbaren. Und wie es hier heißt, ich lese es noch einmal, damit es niemand missversteht. Wenn er kommen wird, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden bei allen, die gläubig geworden sind. Denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben gefunden an jenem Tage. Habt ihr auf diese Redewendung Acht gegeben? Er sagt nicht, bei euch hat unser Zeugnis, als wir bei euch gepredigt haben, Glauben gefunden vor 3 oder 4 Jahren. Nein, er sagt, denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben gefunden an jenem Tage. Paulus war sich 100%ig sicher und gewiss, dass die Gläubigen, wie Bruder Brenim in einer Predigt sagte, nicht von einer Erweckung bis zur anderen, sondern für ewig gerettet und wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und so hat er es hier zum Ausdruck gebracht. Denn bei euch hat unser Zeugnis Glauben gefunden an jenem Tage. Hier wollt ihr nur sagen, an jenem Tage wird unter euch allen, die ihr das Zeugnis gehört habt und zum Glauben gekommen seid, euch in allen Leiden und Prüfungen bewährt habt, standgehalten bis ans Ende. Ihr werdet die Frucht der Verkündigung an jenem Tage sein. Und ihr Lieben, dasselbe dürfen wir auch in dieser Zeit sagen. Nicht um unsretwillen, sondern als eine kostbare Frucht des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus werden auch aus dieser Generation doch einige herauskommen, die ein Zeugnis sein werde an jenem Tage, ein Resultat, das Ergebnis der Verkündigung des Wortes Gottes aus dieser Zeit. Denn wir glauben ja nicht nur für einige Tage, wir glauben von ganzem Herzen, bis wir zum Schauen kommen, bis der Herr wiederkommt, um unter seinen Heiligen verherrlicht zu werden und Bewunderung zu finden. Welch ein Tag wird das sein? Stell dich vor, dann sind wir alle jung, verwandelt. Wir können keinen Schmerz mehr verspüren, kein Leid, gar nichts mehr. Alles vorüber, alles hinter uns. Und wir dürfen im verherrlichten Zustande unseren Herrn schauen. Was wird das sein? Wäre es heute in diesem Zustand, wäre unsere Freude noch getrübt. Stimmt's? Sie wäre getrübt. An jenem Tage, und das verspreche ich euch aufgrund des Wortes Gottes, wird die Freude nicht mehr getrübt sein können. Da ist alles vorbei und hinter uns zurückgelassen für immer. Wir werden ihm entgegengerückt werden und er wird unter all seinen Heiligen an jenem Tage verherrlicht werden und wir mit ihm. Und er wird Bewunderung unter allen finden, die an jenem Tage dabei sein werden. Unser Gebet sollte heute Abend sein. Treuer Herr, wir sind hier, du hast mit uns geredet, wir haben dein Wort gehört, wir glauben es von ganzem Herzen. Hilf uns, dass wir zu der Schar gehören, bei der du Bewunderung und unter der du verherrlicht werden wirst an jenem Tage. Möge Gott uns alle segnen. Amen. Himmlischer Vater, von ganzem Herzen danke ich dir mit deinem Volke, das anwesend und nicht anwesend ist, für das vollbrachte Erlösungswerk am Kreuzesstamm auf Golgatha. Herr, mein Heiland, du hast den Preis bezahlt, bist am dritten Tage von den Toten auferstanden, bist gen Himmel gefahren mit deinem eigenen Blut, hast dich auf den Gnadenstuhl gesetzt, um fürbittend für uns einzutreten, zu Rechten der Majestät Gottes. Habe Dank. Habe Dank.
Halleluja.
Halleluja.
Ruhm und Anbetung.
Habe Dank.
Mein Gott.
Habe Dank. In dieser Stunde. Ja.
Halleluja.
Habe Dank.
Oh Gott. Habe Dank.
Dass du deine Wüste zum Paradies machen. Und die Einöde zum Fruchtgarten.
Halleluja.
Du hast Zion lieb. Und all seine Trümmer stehen.
Mein Gott.
Oh Gott. Halleluja.
Halleluja.
Noch
hier dem Land
bist du auf dem Thron.
Amen.
Und sprichst das letzte Wort.
Amen.
Und alle Feinde werden zum Schemel deiner Füße liegen. Treuer Herr, habe Dank für deine bluterkaufte Schar. Sie wird dich an jenem Tage bewundern, bestaunen.
Mein Gott.
Oh, du Gotteslamm, herrlicher Heiland, gepriesen sei dein Name, gelobet seist du von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Halleluja.
Du Lamm Gottes, du hast dich schlachten lassen.
Halleluja.
Ich danke dir dafür. Wir dürfen leben, ewig leben. Halleluja. Herr, ich bitte dich nicht nur um die Geistestaufe, sondern um die Geistes- und Feuertaufe. Möge das göttliche Feuer in uns alles verzehren und dann die Salbung deines Geistes das neue Leben hervorbringen zum Preise deines Namens. Habe Dank, du bist es der uns gerufen, der uns begnadigt und erlöst hat. Du bist es auch, der mit Geist und Feuer tauft.
Amen.
Du taufst nur mit Geist und Feuer.
Halleluja.
Nicht anders.
Halleluja.
Halleluja. Oh Gott.
Glory.
Diese Taufe erbitte ich für mich und für uns alle. Mein Gott.
Oh Gott.
Wie am Anfang.
Das Feuerzungen erscheint.
Mein Gott.
Halleluja.
Halleluja.
Dass die Feuersäule herabkommt unter dein Volk.
Ja.
Mein Gott. Und mein Herr, verherrliche dich jetzt unter deinem Volk, Herr. Und dann auch an den Tage, wenn
mein
du kommst.
Ja.
Halleluja.
Halleluja.
Und der Dien,
mein Gott,
du dich jetzt schon verherrlichen kannst,
mein Gott,
sie werden dabei sein, wenn jene Verherrlichung kommt.
Wow.
Halleluja.
Anbetung.
Wie treu bist
Halleluja.
Du. Herr, mach uns alle frei.
Mein Gott.
Von uns selber.
Ja.
Dass wir zu dir kommen.
Mein Gott.
Mit dir reden.
Ja.
Halleluja.
Mein Gott.
Frei sei dir
deinem Namen
in Ewigkeit.
Ja.
Halleluja.
Halleluja. Halleluja.